Ici Berlin.
Hier ist Berlin. Der Podcast aus der belgischen Botschaft in Berlin.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer. Hier ist eine neue Folge von Ici Berlin, hier ist Berlin, dem Podcast aus der Vertretung von Ostbelgien, der Föderation Wallonie-Brüssel und der Wallonie in der belgischen Botschaft in Berlin. Nach einer Pause zum Jahreswechsel sind wir jetzt im neuen Jahr wieder jeden Monat mit einer frischen Ausgabe unseres Podcasts am Start. Diesmal geht es unter anderem um Comics im Pass und um eine geplante Ausstellung im ostbelgischen Eupen. Na, neugierig geworden? Dann bleiben Sie dran. Ich wünsche Ihnen schon jetzt viel Hörvergnügen bei der 10. Folge von Ici Berlin, hier ist Berlin und diesen Themen. Ansturm auf den belgischen Pass, 34 Seiten Comicfiguren im offiziellen Reisedokument, Ausflug in die Vergangenheit, DDR-Kunst könnte schon bald im ostbelgischen Eupen zu sehen sein und Einflusscheck, eine Sprachwissenschaftlerin untersucht Mehrschriftlichkeit. Zu unserem ersten Thema. Belgische Comicfiguren wie Tim und Struppi, Süske und Wiske, Blake und Mortimer oder die Schlümpfe sorgen derzeit für einen Ansturm auf den neuen belgischen Reisepass und lassen sogar die Zahl derer wachsen, die jetzt die belgische Staatsangehörigkeit anstreben. Ja, Sie haben richtig gehört. Der Grund, Belgiens offizielles Reisedokument kommt ab sofort praktisch als 34-seitiges Comicheft daher, gespickt mit Abbildungen aus bekannten Comics. Der Reisepass ist und bleibt unterdessen ein wichtiges Dokument, sagt Belgiens Botschafter in Berlin, Geert Meule, und fügt hinzu:
Deshalb, dass dieses Reisepass extrem sicher sein muss. Und das heißt, dass Länder ihre Reisepässe regelmäßig ändern müssen, um die Fälschung der Dokumente zu erschweren. Also das heißt, das Design, die Drucktechniken, das muss alles regelmäßig geändert werden. Das heutige Reisepassmodell stammt schon seit 2014, also es war Zeit, um ein neues Reisepass zu entwerfen. Und die Idee, um nun mit Comics zu arbeiten, diese ursprüngliche Idee, die kam vom Leiter des Passdienstes unseres Ministeriums.
Doch es hat etwas gedauert. Bis es dann aber jetzt soweit war und man sich im Außenministerium in Brüssel an die praktische Umsetzung des Projektes machen konnte, galt es noch einige Hürden zu nehmen, wie Botschafter Meule zu berichten weiß.
Man kann nicht so selbst Comic-Helden und Heldinnen auswählen. Erst haben wir mit den verschiedenen Verleger und Rechteinhaber sprechen müssen. Glücklicherweise haben die alle sehr, sehr toll reagiert und positiv reagiert darauf. Also das war die erste Frage. Sind die verschiedenen Verleger und Rechteinhaber einverstanden und dazu bereit, um mit uns in diesem Projekt zusammenzuarbeiten? Die zweite Phase war dann, ja, die Comicfiguren, welche nehmen wir? Und da ist eigentlich die Logik die folgende gewesen. Zum Ersten möchten wir sowohl niederländischsprachige als französischsprachige Comicfiguren, wenn ich das so sagen darf, haben. Und dann nachher ist entschlossen worden, um uns auf das Thema Reisen und Tourismus zu konzentrieren. Ja, es handelt sich ja schon über Reisepässe.
Und herausgekommen ist ein typisch belgischer Reisepass, weil Lucky Luke oder Spirou eben genauso untrennbar mit unserem Land und seiner Comic-Tradition verbunden sind und zu Belgien gehören, wie die Pizza zu Italien oder der Eiffelturm zu Frankreich. Jeder Belgier, der seinen derzeitigen Reisepass gegen das neue Modell eintauschen möchte, kann dies übrigens bei seiner Stadt- oder Gemeindeverwaltung oder im Ausland in den Konsulaten tun und muss nicht unbedingt warten, bis der derzeitige Pass abläuft.
Wir haben schon gemerkt, dass manche Belgier, viele Belgier und Belgierinnen eigentlich, schon ihren noch gültigen Reisepass eintauschen möchten für einen neuen Reisepass. Und das ist möglich, man muss aber zuerst den alten Pass annullieren lassen. Es ist nicht erlaubt, um zwei gültige Reisepässe zu haben. Also man muss den alten annullieren lassen und dann kann man einen neuen bekommen.
Sagt Botschafter Geert Neuhle und fügt mit einem Augenzwinkern zu den Kosten des Reisepasses hinzu.
Wir sind eine sehr großzügige Behörde und die Reisepässe sind nicht teurer geworden. Also der Preis ist 65 Euro für Erwachsene und 35 Euro für Minderjährige. Und das ist für den Standardreisepass mit 34 Seiten. Und das Konsulat ist da für die Belgierinnen und die Belgier. Und wir werden alles dran tun, um diese neue Reisepässe so schnell wie möglich und so effizient wie möglich auch auszustellen.
Kunst und Alltagskultur der DDR, jenes Staates, der durch den Beitritt zur Bundesrepublik Deutschland 1990 auf dem Papier und den Karten aufhörte zu existieren, diese Kunst- und Alltagskultur Ostdeutschlands, hatte in den Jahren nach 1990 nicht zuletzt wegen dem ihr anhaftenden Beigeschmack der Propagandakunst zur Gestaltung einer neuen Gesellschaft im sozialistischen Arbeiter- und Bauernstaat an Interesse eingebüßt. Doch nicht alles, was in bildender oder gestaltender Kunst als Auftragsarbeit in der DDR entstanden war, ist endgültig verschwunden. Im brandenburgischen Beeskow, Kreisstadt im Landkreis Oder-Spree, sind in einem der Öffentlichkeit zugänglichen Depot gut 20.000 Objekte, vor allem Gemälde, Druckgrafiken, Zeichnungen und Aquarelle, aber auch Fotografien oder Plastiken aus dem Besitz der ehemaligen Parteien, Massenorganisationen und des Kulturfonds der DDR sowie des ehemaligen Magistrats von Berlin zu sehen. Spannend dabei, dass wider Erwarten das ein oder andere Kunstwerk nicht immer so linientreu ist, wie man es erwarten würde, erläutert die Kulturwissenschaftlerin und Leiterin des Kunstarchivs BESKO und des Dokumentationszentrums Alltagskultur der DDR in Eisenhüttenstadt, Frau Florentin Nadolny.
Viele der Werke sind ja im Auftrag entstanden. Das heißt auch, dass viele der Werke eine eindeutige politische Botschaft in sich tragen. So wie man es sich vielleicht vorstellt, ja, bis hin zum ganz, ganz klassischen Propagandabild. Mhm. Also solche Kunstwerke haben wir im Bestand, das ist so. Aber bei Weitem nicht alle Kunstwerke lassen sich damit beschreiben. Viele wurden auch angekauft und man muss eigentlich jedes einzelne Werk und seine Entstehungsgeschichte anschauen und dann natürlich in seinem Ergebnis und in seiner Ausstrahlung anschauen, um eine Einschätzung vornehmen zu können, inwiefern eine klare politische Botschaft ablesbar ist oder eben nicht. Und wir haben sehr, sehr viele Werke, die entziehen sich einer rein politischen Beschreibung, auch wenn sie im Auftrag entstanden sind. Und auch gerade aus den 80er Jahren, die Kunstwerke, viele dieser Kunstwerke lassen sich dann eben nicht mehr mit einer positiven Affirmation oder mit einem Gleichnis zum politischen Botschaft der SED beispielsweise beschreiben, sondern tragen eine hohe künstlerische Individualität in sich. Und diese Ambivalenz, diese Durchwachsenheit, die wir im Bestand haben, die ist auch ganz wichtig. Und deswegen führen wir auch durch unser Depot, also durch ein offenes Depot, um eben diese Unterschiedlichkeit und diese Ambivalenz den Gästen auch deutlich zu machen.
Und das Interesse an den in BESKO zu sehenden Werken steigt, erfahren wir von Florentin Nadolny. Nicht zuletzt, weil nicht alles, was gezeigt wird, auch dem durch die DDR-Führung staatlich verordneten sozialrealistischen Kunstideal entspricht und inzwischen eine Generation herangewachsen ist, die einen ganz anderen Bezug zur DDR ihrer Großeltern oder Eltern hat. Florentin Nadolny.
Also wir beobachten ein sehr, sehr starkes und großes Interesse allgemein an der Kulturgeschichte zur DDR. Interessanterweise auch jetzt eine vierte Generation schon. Man kennt ja schon die dritte Generation Ost, ja, die noch einen persönlichen Bezug vielleicht hat in die DDR. Aber wir sehen jetzt auch, interessant, das sieht man in der Literatur, im Journalismus, dass eine sehr junge Generation, die sich selbst als vierte Generation vielleicht bezeichnet, jetzt auch beginnt, der Geschichte ihres Landes sich zu beschäftigen oder vielleicht über die eigene Familiengeschichte zurückzublicken, wo kommen eigentlich meine Eltern her oder meine Großeltern her, inwieweit prägt es mich. Also insofern, und dort kommt eine neue Generation, das freut uns natürlich sehr, die sehr, sehr interessiert ist, sehr neugierig ist, gegebenenfalls auch weniger emotional, vielleicht sich mit den Dingen auseinandersetzt. Und man kann insgesamt sagen, dass vielleicht in den ersten Jahren, kurz nach der, also in den 90er Jahren, wo erstmal alles neu war, wo auch die Museen selbst erstmal die Kunst aus der DDR oder die Kunst, die in der DDR entstanden ist, vielleicht erstmal in die Depots geräumt hat und dann andere Kunst gezeigt haben, ja, weil das Bedürfnis danach groß war, dass sich das wieder verändert, natürlich schon in den letzten Jahrzehnten, aber zunehmend jetzt verändert. 30 Jahre danach merkt man, dass es nochmal einen anderen Diskurs gibt, nochmal einen anderen Blick auf die Dinge, der die Kunst oder auch die Alterskultur eben nicht in erster Linie politisch betrachtet, ja, als Illustration einer politischen Geschichte, sondern die Dinge und die Kunstwerke an sich selbst ernst nimmt.
Um auch den Museumsbesuchern in der Euregio Maas Rhein einen spannenden Einblick in die Sammlung des Kunstarchivs BESCO und des Dokumentationszentrums Alltagskultur der DDR in Eisenhüttenstadt zu ermöglichen, laufen derzeit Bemühungen unserer diplomatischen Vertretung, eine Auswahl an Exponaten vielleicht 2023 für eine Ausstellung ins ICOP, das Museum für zeitgenössische Kunst, nach Eupen zu holen. Dies würde nicht nur die guten und langen Beziehungen zwischen Ostbelgien und dem Landkreis Oder-Spree wieder aufleben lassen, sondern auch eine interessante Konfrontation ermöglichen, sagt Florentine Nadolny.
Interessant ist, und Sie sprechen Eupen an, und darum freut es uns so sehr, dass wir auch diese Kooperation, die es ja in der Vergangenheit schon mal gab, jetzt wieder aufnehmen können. Es ist sehr spannend. Sie sprachen an, dass Eupen zeitgenössische Kunst ausstellt, und das halten wir für sehr wichtig, wenn man sich fragt, wie wir unseren besonderen Kunstbestand oder auch unsere Alterskultur ausstellen. So ist es uns sehr wichtig, diese vor allen Dingen auch in einen Dialog zu bringen mit zeitgenössischer Kunst, mit Arbeiten, die heute entstehen. Sie in einen Dialog zu bringen mit Fragen, die uns heute beschäftigen, also gegenwärtigen Fragen oder auch Fragen, die uns heute beschäftigen, wenn mit Blick auf unsere Zukunft, wie wir sie gestalten wollen. Also dass wir diesen Kunstbestand nicht rein historisch betrachten und abgeschlossen in sich, sondern dass er unglaublich viele Impulse bereit hält und sehr offen ist dafür, uns in unserer Gegenwart immer auch neue Perspektiven zu liefern oder eben im Gespräch, in der Auseinandersetzung, in der Kombination mit Arbeiten von zeitgenössischen Künstlern, wir selber nochmal einen neuen Blick auch auf die eigene Geschichte gewinnen.
Das integrale Gespräch mit Florentine Nadolny, in dem Sie auch mehr über die Sammlung zur Alltagskultur der DDR in Eisenhüttenstadt erfahren können, finden Sie wie immer auf unserem YouTube-Kanal und die entsprechenden Informationen in unserem Internetauftritt natürlich unter wallonie-brüssel.de. Zu unserem letzten Thema in dieser Ausgabe von Ici Berlin. Hier ist Berlin und da geht es um Sprache. Besser gesagt Schriftsprache. Dass wir dem Einfluss anderer Sprachen ausgesetzt sind und zum Beispiel viele Begriffe aus der englischen Sprache längst ihren Platz in anderen Sprachen haben, das erfahren wir fast jeden Tag. Erst unlängst wieder ein solches Beispiel. Statt Auffrischungsimpfung lernen und sagen wir jetzt boostern. Im deutschsprachigen Landesteil Belgiens ist der Einfluss des Französischen derweil, der etwa den Staatsanwalt zum Prokurator des Königs werden lässt, ein auch historisch zu begründender Umstand. In Ostbelgien besteht daher immer noch auch ein unentbehrlicher Austausch mit der anderen Landessprache, nämlich dem Französischen. Grund genug für die junge Sprachwissenschaftlerin Verena Rasp an der Ludwig-Maximilian-Universität in München, sich näher mit den Spracheinflüssen zu beschäftigen, hierzu zu promovieren und ihre Doktorarbeit zu schreiben. Verena Rasp:
Ich untersuche speziell das Schreiben in mehreren Sprachen. Genauer gesagt auf Deutsch und auf Französisch und das bei Jugendlichen aus der Region Ostbelgien. Und ich sehe mir da anhand eines Vergleichs von argumentativen Texten, also auch von einer bestimmten Textsorte in beiden Sprachen an, ob es da Unterschiede in Bezug auf die Argumentationsweise und Struktur in der jeweiligen Sprache gibt, weil diese ist auch in der Regel kulturspezifisch geprägt. Und vielleicht kann man dann auch herausfinden, ob es vielleicht auch eine ganz eigene belgische Art oder ostbelgische Art zu argumentieren gibt und was diese dann genau ausmacht. Und daneben interessiert mich aber auch, was das Schreiben dort sonst noch möglicherweise beeinflussen könnte. Also ob zum Beispiel auch der Dialektgebrauch eine Rolle spielt oder der Sprachgebrauch im Alltag, die Spracheinstellungen und so weiter.
In Löwen geboren und bis zum vierten Lebensjahr in Belgien aufgewachsen, hat die junge Sprachwissenschaftlerin ein besonderes Verhältnis zu unserem Land. Auch das hat sie bewogen, für ihre Forschung den Blick auf die, wie sie sagt, spannende Gegend im Osten Belgiens zu richten.
Die Region an sich ist ja sehr spannend für die Forschung, weil da einfach eine besondere sprachliche Situation herrscht. Also ist ja einerseits amtssprachlich Deutsch, und aber auch durch die Einbettung in der Wallonie hat Französisch hier einen sehr hohen Stellenwert, wird ja auch institutionell stark gefördert. Dann haben wir auch eine große Mobilität in der Region, also das ist einfach sprachlich sehr vielfältig und interessant. Und auch dialektal natürlich auch spannend, weil das eine große Rolle spielt. Ich hole da mal ein bisschen aus, wie wir auf das genau gekommen sind. Genau, ich habe mich bereits im Masterstudium im Fach Deutsch als Fremdsprache sehr für das Thema Spracherwerb und insbesondere auch Mehrsprachigkeit interessiert. Und in der Masterarbeit habe ich dann das Thema Schreiben in mehreren Sprachen untersucht. Allerdings damals in einem anderen Sprachgebiet und auch mit einem anderen Fokus. Und als ich mich dann entschlossen habe zu promovieren, war ich natürlich auch auf der Suche nach einem passenden Thema. Und ich wusste, okay, ich möchte mich weiter mit dem Bereich Mehrsprachigkeit und im Schreiben beschäftigen. Also das, was mich im Master schon begleitet hat. Aber ich wollte auch gerne mein Bachelorstudium im Fach Romanistik mit einbeziehen. So ein bisschen da wieder zurück zu den Wurzeln kehren. Und Stichwort Wurzeln, also auch irgendwie mich wieder mit Belgien beschäftigen. Das ist ja ein Land, mit dem ich eine enge Beziehung habe. Und wollte das, auch das Französische ein bisschen einfließen lassen. Und genau das habe ich dann mit meiner Doktormutter, Professor Dr. Claudia Maria Riehl, besprochen. Sie ist die Institutsleitung am Institut für Deutsch als Fremdsprache hier in der LMU München. Und sie hatte auch schon meine Masterarbeit betreut. Und die fand das dann ganz interessant, was ich mir so vorgestellt habe. Und es passte dann ganz gut, denn sie hatte zum Thema Schreiben und Mehrsprachigkeit in den Regionen Südtirol und Ostbelgien habilitiert. Und ich versuche jetzt Ihre Erkenntnisse aus Ihrer Habilitation von damals auf den aktuellen Stand bezüglich Ostbelgien zu bringen.
Einmal abgeschlossen dürfte die Arbeit von Verena Rasp von großem Wert für das bessere Verständnis, auch in anderen Regionen, wo mehrere Sprachen und Kulturen aufeinandertreffen sein. Stichwort interkulturelle Kompetenz.
Ich habe ja eingangs erwähnt, ich möchte mir ansehen, speziell ob es Unterschiede oder auch Gemeinsamkeiten in der Argumentationsweise und Strukturen der jeweiligen Sprachen gibt. Vielleicht auch eine eigene belgische Art zu argumentieren, was diese genau ausmacht. Und was heißt das jetzt konkret? Was jetzt zum Beispiel die Struktur betrifft, da lernt man ja in manchen Sprach- und Kulturgemeinschaften nicht so das klassische Pro-Kontra-Conclusio-Schema, wie wir es jetzt in Deutschland ganz früh schon und ganz schematisch zum Beispiel anhand der Erörterung erlernen. Im romanischen Kontext spielen da auch ganz oft narrativ oder rhetorische Elemente eine große Rolle. Und auch wie man sein Argument konkret formuliert, ist manchmal ein bisschen anders. Also bisherige Forschung hat da gezeigt, dass man im romanischen Kontext auch oft auf eine persönliche oder subjektive Ebene geht, auch mit so ein bisschen wertenden Elementen, zum Beispiel sowas formuliert wie das finde ich schlimm oder überraschend. Das würde man in Deutschland ja nie so bei einem argumentativen Text machen. Da ist man eher auf einer objektiven, so faktenbasierten Ebene, also sehr, sehr distanziert. Man formuliert da eher Dinge wie es ist anzunehmen das oder in Anbetracht der Tatsache das. Also so eher so distanzierende Elemente findet man da oft. Und wenn man da jetzt eben einen Schritt wieder zurückgeht und sich das Ganze mal im europäischen, globalen Kontext ansieht, dann erhoffe ich mir, wie gesagt, dadurch weitere Erkenntnisse über Dynamik von Sprachen und kulturelle Unterschiede und Zusammenhänge zwischen Sprachen zu erhalten. Und das ist dann hoffentlich auch hilfreich in Bezug zum Beispiel auf interkulturelle Kommunikation, was im Beruf ja auch nicht ganz unwichtig ist später.
Sagt Verena Rasp, mit der wir uns nach Abschluss ihrer Forschungs- und Promotionsarbeit zur Auswertung der Ergebnisse schon mal verabredet haben. Das integrale Gespräch mit der jungen Sprachwissenschaftlerin, das wir für diesen Podcast geführt haben, natürlich auch integral nachzuhören auf unserem YouTube-Kanal. Und damit sind wir eigentlich auch am Ende der 10. Folge von Ici Berlin. Hier ist Berlin. Danke fürs Zuhören, sagt das gesamte Team der diplomatischen Vertretung aus Belgiens, der Föderation Wallonie-Brüssel und der Wallonie in der belgischen Botschaft in Berlin. Mein Name ist Alexander Hohmann. Bleiben Sie gesund.